Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform bei FreeFM und herzlichen Glückwunsch zum Einschalten. Normalerweise hört ihr am Dienstag immer den Rudi am Rohr, der sitzt heute auch hier, aber diesmal neben mir, denn wir machen das FreeFM-Nähkästchen auf, haben den Rudi heute zu Gast in der Plattform und sprechen eine Stunde lang über ihn, sein Leben, seine Sachen, die er alle so anstellt, was er alles so gemacht hat, wie er zu FreeFM überhaupt gekommen ist, ob er auch noch ein normales Leben hat außer Radio und die ganzen verrückten Geschichten, die er so anstellt. Und betitelt habe ich die Sendung heute: Wer ist der Mann mit den Flügeln? Darauf kommen wir später noch zu sprechen. Rudi, herzlich willkommen in der Plattform.
Ja, herzlich willkommen, Paolo. Vielen Dank für die Einladung. Der Titel Nähkästchen passt ja so ein bisschen. Nähen kann ich ja inzwischen auch.
Und auch ziemlich viel nähst du, ja, ne? Das ist ganz komisch, dich als Gast zu haben. Irgendwie habe ich jetzt eher so das Gefühl, du bist der Moderator. Aber
ja gut, das wird sich rausstellen.
Du drehst ihn automatisch nachher um, den Spieß, oder?
Nee, ich glaube nicht.
Rudi, wann bist du denn geboren?
Tja, das ist schon eine ganze Weile her. Ich bin 3-mal so alt wie FreeFM, also zumindest FreeFM, als es in den Anfängen war. Also
Gründungsphase.
Gründungsphase. Also ganz konkret, ich bin am 14. Juni 1954 geboren. Das Willing. Jahr, in dem Deutschland zum ersten Mal Fußballweltmeister wurde. Mein Vater hat erzählt, es war an meiner Taufe, da war das Endspiel in Bern.
Okay, sind aber die nicht in den 70ern irgendwie erstmal Weltmeister?
Nein, geworden? Nein, 1954 das erste Mal.
Ach so, das, ja klar.
Das Wunder von Bern, da gibt es doch immer.
Ja, na, ich habe dich gerade im Kopf jünger gemacht, als du bist.
Ja, gut, also danke schön.
Wo bist du denn zur Welt gekommen?
Ja, also ich bin in Herrlingen zur Welt gekommen, eine Hausgeburt, gab es damals noch viele und bin auch in Herrlingen aufgewachsen und habe da bis kurz nach meiner Hochzeit da gewohnt. Also zwar nicht die ganze Zeit bei meinen Eltern, aber immerhin draußen in Herrlingen.
Das ist auf dem Land, nehme ich jetzt mal an. Ne?
Ja, ich kenne für alle, die es nicht kennen, das ist jetzt das heutige Blaustein, also zwischen Ulm und Blaubeuren. Und damals war das noch eine selbstständige Gemeinde, die Perle des Blautals. Also es war ein richtig schöner Ort, war auch schön was los. Hat sogar ein Kino gegeben, einen Biergarten, alles.
Kino? Ja. Das gibt es heute wahrscheinlich nicht mehr, oder? Was ist da jetzt heute drin?
Da ist ja dieser Schwarzbrenner drin und alles. Also,
ein Schwarzbrenner?
Ja, da gibt es doch so ein Lokal.
Das Ach so, ich dachte die...
Nein.
Irgendwas, was mir jetzt gar nicht sagen darf.
Nee.
Fließt die Blau da auch durch?
Ja, und die Kleine Lauter. Also das Herrlingen liegt da, wo die Kleine Lauter in die Blau fließt.
Ich bin als Kind bei mir ums Eck, gab es in Goldersbach, da bin ich immer rein zum Grundler fangen. Hast du sowas auch gemacht?
Ja, haben wir auch gemacht. Ja, ich fange mal so an, wie ich mich eigentlich mal charakterisieren möchte. Also wenn man sagt, ja gut, beschreib dich doch mal mit 3 Worten, dann würde ich sagen, ja, ich bin ein offener, kreativer Menschenfreund. So könnte ich mich so bezeichnen.
Schließe ich mich an, ja. Das passt.
Ja. Ein bisschen was zu meiner Kindheit, so für den Anfang. Also ich habe 3 jüngere Schwestern.
50er Jahre jetzt, Zeitreise.
Ja, also es geht jetzt los. Also ich habe 3 jüngere Schwestern und meine Mutter war Kindergärtnerin und mein Vater Techniker, später hieß es dann Konstrukteur beim Käsebohrer, hat also unter anderem den berühmten S6, den ersten Setra, mitkonstruiert.
Auch dann hast du daher auch die soziale Ader und die technische Ader, sind da so verschmolzen.
Deswegen erzähle ich das. Also das sind so Dinge, ich denke, die Kreativität in jeder Hinsicht, also das Soziale und dann denke ich auch, das Technische, also das wurde mir schon ein Stück weit in die Wiege gelegt. Und das Mathe-Gen, wenn es denn sowas gibt, habe ich von meiner Oma. War zwar,
was hat die gemacht?
Ja, die ist auf dem Land aufgewachsen, im Bauernhof. Aber sie hat immer ganz stolz erzählt, in der Volksschule hieß es damals noch, der Lehrer war immer ganz begeistert von ihren mathematischen Fähigkeiten. Ja, Male Fitz, Marile ist schon wieder fertig und so. So, also irgendwo, ja. Was gibt es aber zu sagen? Also mit den üblichen 6 Jahren, da bin ich dann in die Grundschule gekommen und dann meine Schwester und so im Laufe der Zeit auch. Und hängt ein bisschen jetzt damit zusammen, wie ich Lehrer geworden bin. Das hat somit angefangen.
Ja, du bist Lehrer geworden?
Ja, später. Aber ich wollte jetzt kurz erzählen, die Ursprünge von dem Ganzen. Also man ist gut in Mathe und alles Mögliche. Und dann sagen die Eltern, ja, helft den Schwestern, die blicken es jetzt nicht so recht und hilft denen. Und dann habe ich gemerkt, das macht mir Spaß, anderen Leuten was beizubringen. Also auch das geht schon sehr früh zurück. Und meine Kreativität, wenn man die auch mal so hernimmt, habe ich mal drüber nachgedacht. Also, meine drei Schwestern sind alle sehr hübsch, zumindest haben das meine Eltern gedacht. Oder, ja,
auch viele. Wo sind denn die jetzt? Sind die auch noch hier in der Gegend oder
sind sie verstreut? Nee, zwei wohnen noch hier und die andere ist in Rottenburg da bei Tübingen. Aber die sind immer so, ja, alle sind so hübsch und die Marias Filmkind und. Und hat sich halt alles um meine Schwestern gedreht.
Ja,
nicht mehr so richtig um mich.
Bei mir war es andersrum. Ich war der Jüngste und es hat sich immer um all die Älteren gedreht.
Ja, bei mir war es andersrum. Nee, also bei mir war es gerade vor allem die jüngste Schwester. Aber egal, jetzt ist ja häufig so, wenn Jungs dann Aufmerksamkeit wollen, dann gibt es ja welche, die fangen dann an zu randalieren und Krach zu machen und so weiter. Aber ich habe halt eine andere Methode gefunden, neben Kreativität, habe Sachen gebastelt. Mit Lego, die gab es damals schon. Über 50 Jahre gibt es jetzt schon Lego.
Ich habe beides gemacht, Krach und Kreativität.
Nee, also bei mir war eher ein ruhiges Kind. Und so mein Vater, der hat so einen Märklin-Baukasten.
Ja, wir waren doch bei Lego. Was hast du mit Lego alles gemacht?
Ja, da habe ich Schiffe gebaut und Flugzeuge, alles Mögliche. Da gab es aber noch nicht so diese ausgeklügelten Steinchen, sondern nur viel einfacher. Man musste das also so annähern. Also so ein Schiffsbug aus mehreren so Viertelskreisen musste man sich die irgendwie so stufenförmig, dass es einigermaßen gescheit ausgeschaut hat. Ja. Also. Ja, was die Medien anbelangt, ich glaube, das ist auch noch eine wichtige Sache. Ich bin mit Radio aufgewachsen. Also Fernsehen, da war ich 16, als wir die erste Glotze hatten, die war auch noch schwarz-weiß.
Und Radio hatte die dann noch so einen großen Kasten da, oder?
Ja, das erste Radio war so ein Löwe Opta und dann musste man so ein Röhrenradio mal da eingeschaltet. Genau. Und dann hat es erstmal ein Weilchen gedauert, bis das Ding da aufgeheizt war.
Mit so einem Röhrchen, wo dann so hoch, wo
und
so
da war zwei Punkte zusammen. Ja, das war so ein sogenanntes magisches Auge. Und wenn man abgestimmt hat, also gerade bei UKW, dann sind diese grünen Dinger da so zusammengegangen.
Ja, genau. Ja,
und also das hatte aber schon UKW. Das gab es also schon. Aber da war natürlich der UKW-Bereich noch leer, sage ich. Da war noch nicht viel. Da war ein bisschen Süddeutscher Rundfunk, Südwestfunk war ja noch getrennt, Bayerischer Rundfunk. Und da hat man noch was von der Schweiz gehört und auf 102,6, das war damals am Anschlag, da weiter ist das Radio noch nicht gegangen, aber ganz am Anschlag war AFN.
Was war da?
AFN, Riesenkrach, unsere Frequenz, American Forces Network.
American Forces Network war früher auf der, das muss ich mir aufschreiben.
Ja, das weißt du gar nicht.
Nein,
das ist der, wir haben den beerbt. Wir sind frequenzmäßig die Nachfolger von AFN hier.
Cool. Ja. Schon wieder was gelernt.
Ja. Und ich habe natürlich sehr, sehr gern Hörspiele gehört. Da waren noch richtig gute Sachen. Das gibt es heute auch noch in Deutschland. Ja, Plattenspieler hatten wir auch. Das war so ein extra Kästchen oder so eine Art Köfferchen. Da war der Plattenspieler drin. Und später hat mein Vater dann so eine Art, wie hieß denn das, Musikschrank gekauft. Da waren Radio- und Plattenspieler in einem drin.
Und auf der anderen Seite war der Alkohol.
Ja.
Ich kenne eine Freundin von mir, hat sowas heute noch.
Ja, und da war dann
beerbt.
Der Plattenwechsler, da konnte man 10 Platten stapeln. Ich meine, den Vinylfreunden wird's die Schuhe ausziehen. Und immer wenn eine Platte durchgelaufen war, ist die Deckschnitt wieder von oben runter. Batsch.
Die lagen einfach so übereinander.
Ja, so speziell im Mechanismus. Und das ist... Wenn eine durchgenudelt war, dann hat es die andere oben runter. Also gerade Singles hat man da meinetwegen. 10 Platten sind da reingegangen.
Cool.
Ja, und als wir den hatten, dann habe ich eben das alte Radio gekriegt in mein Zimmer.
Wo sind wir da jetzt? Wie alt warst du da ungefähr?
Ach, das war ich dann schon, ne? Das war schon Grundschule, beziehungsweise dann auch schon erste Jahre Gymnasium, als wir dann dieses Ding hatten. Also so grob 10, 12 Jahre rum. Und da habe ich eben dieses alte Radio. Und anstatt dann nachts zu schlafen, da habe ich dann halt Radio gehört. Ja. Und auch mal entdeckt, dass es ja neben UKW auch noch Kurzwelle zum Beispiel gibt, wo man dann irgendwo international... Ja, dann haben wir Radio Peking und weiß der Fuchs, was alles hören konnte.
Das fand ich auch spannend, als ich klein war, die anderen Sachen da auszuprobieren.
Ja, das war ganz gut. Und
Warst du gut in der Schule, außer in Mathe?
Ja, doch, eigentlich ordentlich. Also ich hatte...
Warst du fleißig?
Eher, also heutzutage würde man sagen, naja, eher ein bisschen faule Socke. Ja.
Also wirklich, und der Schwabe wirklich, sagt ja auch, von der faule lernt man, weil die Wege finden, die der Fleißige nicht findet.
So richtig fleißig war ich nicht, aber wirklich faul auch nicht. Aber ich sag's mal so, ein Fünfer oder solche Sachen hatte ich nie.
Also nee, die hatte ich auch nicht. War immer so gutes Mittelfeld.
Ja, und Mathe und Physik, das waren halt meine Dinge. Und das andere, das war okay.
Deutsch und Kunst war es bei mir.
Ja, ich meine, Kunst habe ich dann später im Gymnasium auch ganz gern gemacht. Das war so regelrecht Erholung, war ein ganz cooler Typ, der das da gemacht hat. Ja, nach bin ich, Kindheit war dann irgendwo vorbei, die Pubertät fing an. Auf dem Land ist da nicht viel los, irgendwo.
Auf der Tanzgange kommt dann wahrscheinlich.
Ja, nee, oder? Da war nichts da draußen. Ich habe mit 10 Jahren, mit 10 war es, glaube ich, habe ich Klarinette gelernt im Musikverein. Habe ich lange Zeit Klarinette gespielt im Musikverein Cecilia Herrlingen. Ja.
Spielst du auch Saxophon in Folge dann?
Könnte ich, ja, aber habe ich nicht gespielt. Aber Klarinette
spielst du
dann,
heute
ja.
Noch Klarinette?
Ich habe jetzt wieder so einen Windcontroller angefangen. Also muss ich später mal erklären, was das ist. Also es ist im Prinzip, sieht aus wie eine Klarinette, hat ein Kabel hinten dran und ist ein Tongenerator dran. Also ein bisschen eine merkwürdige Geschichte.
Was Einfaches wäre auch langweilig.
Ja, klar. Ja gut, was war sonst noch? Ja, Ministrant oder Messdiener war ich ja bis zum Abitur. Ja, und dann kam mein 15. Lebensjahr. Warum ist das wichtig? Einerseits, weil ich angefangen habe zu fotografieren. Ich habe erstmal seinem Vater sein Kleinbildkamera gekauft und dann dachte ich, naja, Kumpel hatte eine Spiegelreflex. Und dann denke ich, oh, was ist das geil? Und dann habe ich eben in den Ferien gearbeitet. Also ich habe mir die nicht geschenkt gekriegt, sondern richtig.
Achso, du hast gearbeitet, um dir den Fotoapparat zu leisten.
Ja,
ich dachte, du hättest als Fotograf
ich habe das da so gemacht, um den eben mir leisten zu können. Ja.
Weißt du noch, was du gemacht hast?
Oh, ja, der erste Job, das war in so einer Wäscherei oder rein, also in Blaustein gab es das Lindenfarbis. Das war ein Scheißjob. Da musste ich irgendwelche Dinger bügeln und Wäsche für amerikanische Soldaten auffalten. Ja, aber
da hat sie dann schon erste Kontakte mit Kostümen sozusagen.
Aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ja, und mit 15, da habe ich irgendwie, mir die Haare lang wachsen lassen und die sind jetzt immer noch lang, mal abgesehen von ein paar von 15 Monaten, wo ich sie nicht lang hatte.
Da sind wir aber schon in den 70ern, oder?
Ja, aber mit 15, das war dann 69, das war ja dann noch in den Ende 60er.
Also, da ging es so mit der Hippie-Bewegung los, oder? Wie hast du die erlebt? Hast du die mitbekommen, so als Jugendlicher?
Nee, da war ja hier nichts und in Ulm war ja erst recht nichts. Also ich kann mich nur erinnern, als ich in Ulm in die Schule gegangen bin, tote Hose, es hieß früher, und Ulmer gehen in den Keller zum Lachen. Also das ein Stück weit hat das schon gestimmt. Ich meine, da hat sich Ulm sehr positiv verändert, das muss man sagen. Also im Vergleich zu den 60er Jahren, das war Ja gut, aber in der Zeit, da habe ich dann ein bisschen auch andere Musik gehört, also nicht nur die Schlager von meinem Vater und die Musikverein-Sachen, sondern Beatles, Stones und so weiter. Und ich habe mich eigentlich eher immer für die härteren Sachen, weiß nicht, die Stones waren mir immer irgendwie näher als die
Beatles. Das ist ja so die große Frage immer, Beatles oder Stones?
Bei mir waren es die Stones.
Pink Floyd oder was sind da die
anderen? Ja, das auch. Ich meine, das habe ich schon auch gehört, aber sage ich jetzt mal, in die der Zeit, halt das Pink Floyd kam, glaube ich, ein bisschen später. Also das war, glaube ich, da noch nie. Ich kann das jetzt zeitlich nicht so richtig zuordnen. Aber Stones gab es schon, Beatles gab es und so weiter.
Und die Stones gibt es immer noch.
Ja, Beatles ich finde es auch. Aber die Stones, die sind immer noch aktiv. Ja, deswegen habe ich jetzt auch ein Stück mitgebracht von den Stones, Street Fighting Man.
Die Rolling Stones in der Plattform heute am Dienstag, mit dem Rudi Arnold, heute als Gast im Nähkästchen. Wir sprechen mit ihm über sein Leben, über sein Schaffen, über seine Kunst, was er alles so anstellt. Und du hast das Lied gerade nicht einfach nur so ausgewählt, weil es dir was bedeutet, sondern weil es auch im Zusammenhang mit einer ganz besonderen Aktion, die wohl auch wegweisend für deine Arbeit später hier war und ist. Nämlich das, was wir gerade hier machen, war bis vor 30 Jahren ja quasi noch illegal und wäre ein Piratensender gewesen.
Ja, genau.
Und vor 40 Jahren hast du sowas Schlimmes auch schon selber gemacht. Erzähl doch mal, Rudi, was ging denn da so ab in Herrlingen?
Ja, ein ganz schlimmer Finger, also so Piratenfunk im politischen Sinn war es jetzt weniger. Nee, als ich 17 war, das heißt also, man kann nachrechnen, 1971, da habe ich mir so mehr aus technischem Interesse so ein kleines UKW-Senderchen gebaut.
Und selber gebaut?
Ja, ja, so ein paar Transistoren.
Mit Schrott aus alten Flippern?
Ja, das jetzt nicht, nein, da bin ich hier, da gab es hier noch so Elektronikläden und nicht den Mykra, sondern jemand anders. Egal, jedenfalls habe ich mir so ein Ding gebaut und da dachte ich, naja, was mache ich jetzt mit dem? Also das ist bei mir
was,
häufig
gesagt. Was braucht man so ganz kurz für einen UKW-Empfänger? So
für einen Sender.
Ach so, für einen Sender.
So ein paar Transistoren, Widerstände, Kondensatoren, Spulen.
Und los geht's.
Und Lötzinn. Ja gut, jedenfalls ist das bei mir oft so, ich habe technisches Interesse in Deckmaterialien und dann überlege ich mir, was mache ich jetzt draus. Also klar, man hat einen UKW-Sender, was macht man? Ja gut, dann sendet man, also mache ich Radio. Ich habe ja vorher erzählt, dass mich Radio von Kindesbein an fasziniert hat, dieses Medium. Und ich habe das ganze Radio Herrlingen genannt. Das war wirklich Lokalfunk, lokaler geht's nicht. Das ist wirklich nur im Dorf zu hören gewesen. Also in Klingenstein, Ehrenstein, da war schon nichts mehr. Also das war wirklich sehr lokal.
Und da wo hat sie denn deine Antenne auf dem Dach?
Ja, so ein kleines Ding. Das hat man eigentlich immer nur während dem Senden, sonst hat man es wieder reingetan. Das ist nicht so groß. Und das Besondere war eben, da war der UKW-Bereich noch wirklich frei. Da gab es noch kaum was. Ich weiß, die Frequenz noch 92,0 war meine Frequenz.
Da sind heute, glaube ich, die Kollegen vom Kommerz drauf.
Ich weiß nicht, wer da jetzt drauf ist. Also irgendwie.
Auf jeden Fall nicht die Amis. AFN nee, war nee, das vorher. Nee,
das war AFN dann später, ja, ja.
Ja, und da hat der kleine Rudi, nee, da warst du ja gar nicht mehr so
nein,
klein, da warst du
war ja dann ich, schon 17. Nein, da war ich 17, ja, und die Stones-Platten, die hatte ich jetzt nicht selber, sondern ein paar Leute, gab es so eine Familie Huber, ganz viele Kinder und einer von den Hubers war der Berthold, der ja später IG Metall-Vorsitzender geworden ist. Der hat aber nicht beim Radio mitgemacht, sondern die lieben Brüder haben dann vom Berthold die Stones-Platten angeschleppt. Und dann hat man zum Beispiel aber auch den Street Fighting Man gespielt. Gesendet haben wir einmal in der Woche am Sonntag zwischen 11:30 und 12:30, also so die Kirche war vorbei und das Mittagessen gab es noch nicht, also dass da die Leute zuhören konnten. Und einmal 14-tägig gab es am Samstag von 14 bis 16 Uhr so ein Art Wunschprogramm. Das Schöne war, die Leute haben es gewusst, da waren auch Leute von der Post, aber kann man sich heute nicht mehr vorstellen, mich hat niemand verpfiffen.
Ja, die fanden es wahrscheinlich einfach toll.
Die fanden es cool und die Nachbarin hat den Schokolade gekriegt, dass ich ihren Titel gespielt habe und dann so Sachen, da wird man heute die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und die GEMA wird, oh Gott, das
durchdrehen.
Will, die würden heute durchdrehen.
Du wärst im Jugendstraflager, würdest du landen.
Gott, aber da war ich halt auch noch, was das anbelangt, war ich irgendwie ein bisschen naiv, sage ich mal. Aufgehört habe ich nicht deswegen, weil ich Angst hatte, erwischt zu werden, sondern aus einem ganz banalen Grund. Ich bin dann irgendwann in Mathe schlecht geworden. Ich war dann im Gymnasium und dann dachte ich, also da habe ich jetzt zu viel Zeit dann in Radio Herrlingen reingesteckt und da war mir dann doch die Mathematik, die Schule, das Abi dann doch wieder wichtiger. Also dann habe ich das nach so einem halben oder dreiviertel Jahr wieder eingestellt. Aber es hat Spaß gemacht und später konnte ich ja diese Kenntnisse, diese Begeisterung ja doch wieder dann bei FreeFM aufnehmen.
Wie hast du die Sendung damals aufgebaut? Hattest du auch ein Mikro und hast moderiert?
Wir haben alles. Ich hatte zwei Tonbandgeräte. Also ich habe dann auch noch ein tragbares gehabt, habe ihn auch selber gekauft.
Ja, in der Wahnsinn.
Zeit. So ein ganz kleines Mischpult, den Plattenspieler von dem Uraltradio. Und wir haben auch mal draußen so Reportagen gemacht, auch mal fingierte Reportagen, also abstruses Zeug. Da hat einer an seinem Moped den Auspuff weggemacht. Das haben wir dann aufgenommen und haben so getan, wenn jetzt Motocross-Rennen wäre. Und der hat dann erzählt, dass er so eine spezielle Kraftstoffmischung hat, Livio-Zwetschgenwassermischung.
Wahnsinn.
Im Verhältnis 1 zu 25 und das wäre das Geheimnis seines Motocross-Erfolgs. Also lauter so abstruse
Sachen. Hast du davon noch Material?
Nee.
Ach schade.
Das müsste ich irgendwo, vielleicht bei meinem Vater auf der Bühne, ich weiß es nicht, vielleicht fahren dann noch so Bänder rum. Also wir haben das immer dann vorproduziert, live war es dann nicht. Das hat die Technik so nicht hergegeben, aber wir haben es vorproduziert.
Da war ja eure Zeit eigentlich voraus. So die
ja,
heute
ja,
wird ja,
ja
woanders nur noch vorproduziert.
Zwei Tonbandgeräte und vom einen aufs andere überspielt und wie gesagt, das und auch geschnitten. Und das
Tonbandgeräte. Wir haben ja auch noch eins da drüben im Eck stehen, das ist verstaubt. Ja.
Ja,
da bist du dann auch so mit den Bändern umgehängt, so, dann da drüben hin schneiden, zusammenkleben und so.
Ja, das habe ich alles noch selber gemacht. Und ich habe in der Zeit dann auch, Fotografieren habe ich ja vorher erzählt, habe Dias gemacht und dann habe ich auch Dias, so Dias-Show vertont gehabt, also wenn man Musikfahrer einen Ausflug gemacht hat und das ist dann bei so Feierlichkeiten ist das immer sehr gut angekommen.
Vertont, ja, das glaube ich.
Und die Dias und da waren eigentlich auch immer Live-Mitschnitte dabei, war ganz gut. Ja, ein Stück möchte ich jetzt nur spielen, bevor wir dann zu Studium und solchen Sachen kommen. Es war auch Radio Herlingen, Black Sabbath Paranoid.
Paranoid von Black Sabbath hier bei FreeFM. Nein, bei Radio Herlingen. Hier ist Radio Herlinger auf genau. Der 96,0.
Nein, 92,0.
Oh, Entschuldigung, 92.
Ja, also wir haben dann schon versucht, Hochdeutsch zu reden. So war es nicht. Also. Übrigens, das Sendezeichen, das waren die ersten paar Takte von Play With Fire, auch von den Stones. Irgendso so ein Gitarrensolo, so ein paar. Und dann war das abgeschnitten, ein Endlosband zusammengebappt. Das war dann so. Damals gab es noch Sendezeichen. Das gibt es jetzt heute eigentlich nicht mehr.
Doch, so, wie heißt es heute?
Weiß nicht mehr.
ID? Station IDs, heute ist das gleiche. Sendezeichen klingt viel cooler als Station ID.
War halt so.
Ja, heute wird ja alles veranglifiziert.
Ja. Gut, also jedenfalls Radio Herlingen, das war's dann. Und
jetzt kommt Film Herlingen.
Nein, noch nicht ganz.
Greif also, ich vor?
Ich
halte mal die Klappe
dann, ich musste mich dann so ein bisschen aufs Abitur konzentrieren, was ich dann später werden wollte und so weiter und so fort. Nach dem Abitur, das war dann 73, da habe ich dann 15 Monate dem Vaterland gedient. Da waren die Haare dann ein bisschen kürzer, immer an der Grenze zum Haarerlass.
Du warst beim Bund?
Ja, bei der Luftwaffe, aber nicht geflogen. Hätte ich vielleicht ganz gern, aber da hätte ich mich verpflichten müssen. Aber das wollte ich dann auch nicht. Ich wollte halt die Bundeswehrzeit da machen. Und
warst du dann da beim Nachrichtendienst?
Nachrichtendienst, Nachrichtentechnik, nicht beim Nachrichtendienst.
Warst du dann dort, oder?
Ja, ich hab mit Funktechnik zu tun gehabt. Also das war dann schon passend.
Okay, das war dann so Adlerhorst an
Nein, das war also die Bundeswehr oder in dem Fall die Luftwaffe, die hatte oder hat auch ein eigenes Telefonnetz, so mit Richtfunkstrecken, also diese Parabolspiegel, wo auch die Post hat oder damals hieß es ja noch Post, jetzt Telekom, wo es die einzelnen, wo man über eine Funkstrecke, sagen wir mal, 120 Gespräche schicken kann und das hieß Weitverkehr, Weitverkehrsspezialist war ich sozusagen, ja, und das hat aber, war interessant und in der Zeit habe ich dann ein bisschen gespart. Viel ausgegeben habe ich nicht. Der Wirsold war zwar ziemlich mager, aber.
Ja, du bist ja komplett versorgt.
War rund um die Uhr versorgt. Und dann habe ich mir davon eine Super 8 Kamera gekauft. Ich wollte dann irgendwann mal so ein bisschen in die Filmerei einsteigen. Zunächst auch mal erst als also aus technischem Interesse, das war am Anfang. Und habe dann auch so kleinere Sachen gedreht, also daheim mal ganz der erste, einer der ersten Filme, wie die Oma aus dem Keller kommt mit dem Most. Und später dann war ich dann bei den Filmamateuren und habe da bei verschiedenen Produktionen mitgeholfen. Also da gab es so Jubiläen, Münsterjubiläum oder Fischerstechen oder so über Söflingen und so weiter und so fort.
Das heißt, es gibt doch jetzt so eine DVD-Reihe mit so historischen Ulmfilmen. Das heißt, da kann unter Umständen aus den 70ern was von dir mit dabei sein.
Ja, also zumindest, wo ich Kamera gemacht
habe. Ja, cool, müssen wir nachher mal gucken.
Mal gucken, weiß ich jetzt nicht, ob da auch was dabei ist. Und in der Zeit, also nach der Bundeswehr, habe ich dann hier in Ulm angefangen, Mathe und Physik fürs Lehramt zu studieren.
Wo warst du an der Bundeswehr kurz oder wo warst du
stationiert? Ja, Grundausbildung Roth bei Nürnberg und dann in Freising bei München. Das war dann, man konnte man halt mal nach München rein oder so.
Und da
so,
gab es Bio ohne Ende, Gutes wahrscheinlich.
Ja, das war jetzt nicht so mein Ding, aber ich habe viel Zeit gehabt zu lesen. Also so, Grundausbildung war beschissen, sage ich mal so, aber die restlichen 12 Monate waren ganz locker. Lager. Also da habe ich mir keinen rausgerissen, um es mal ehrlich zu sagen. Gut, dann kam das Studium, ja. Und gegen Ende des Studiums, da bin ich dann...
Was hast du denn studiert?
Ja, habe ich gesagt, Mathe und Physik fürs höhere Lehramt. Also ich muss nicht machen Mathe, mache ich Physik, werde ich Meteorologe, studiere ich Informatik. Und dann kam ein Schulkamerad und der musste nicht zur Bundeswehr, weil er so dick war. Und der hat dann aber gesagt, du, mach doch Lehrer. Und da dachte ich, ja stimmt, ich wollte es ja eigentlich schon werden. Oder es hat mir auch Spaß gemacht, früher immer anderen Leuten was beizubringen, was zu erklären. Und ich dachte, okay, da kann ich Mathe und Physik machen, also werde ich Lehrer. Und da habe ich eben Lehramt studiert. Und jetzt wollte ich aber drauf raus, was dann so gegen Ende des Studiums, da bin ich mit einem Freund zufällig mal im Jugendhaus Blaustein gelandet, Jugendtreff Blaustein.
In welchem Jahr sind wir jetzt ungefähr?
Ey, das ist jetzt 78.
Also, ach, noch, immer noch keine 80er?
78? 78, ja.
Okay, da war ich dann auch
da
schon da.
Da war ich ja schon 24 und so, oder 25, also 78, 79 hat das Ganze dann angefangen. Und ich fand es ganz cool, aber wenn man schon 24 oder 25 ist um den Dreh rum, dann dachte ich, naja gut, okay, so richtig passe ich jetzt da auch nicht rein. Aber wenn man sowas toll findet, man kann sich ja auch aktiv einbringen. Und ich habe damals dem Vorstand angeboten, ich ziehe eine Super-8-Gruppe auf.
Fürs Jugendhaus.
Fürs Jugendhaus.
Super. Ja.
Und das kam ganz gut an. Ich habe damals also schon meine Ausrüstung so weit auf Vordermann gebracht, dass ich, ja, sage ich jetzt mal, vom Ton her und von allem Möglichen doch professionell oder halbprofessionell produzieren konnte. Das mit Super 8 war da früher noch nicht so einfach mit Synchronton und so weiter.
Er musste auch entwickeln erstmal.
Ja. Und also praktisch Tonband gehört, extra gekoppelt, synchronisiert und also ein Riesenaufwand. Aber das war jetzt eigentlich nicht der eigentliche Punkt, was mich damals so fasziniert hat oder was da eigentlich so erfolgreich und nachdenkenswert war. In der Zeit, als ich da dazu kam, ging es gerade darum, das Jugendhaus zu schließen. Das kommt ja häufiger vor, dass irgendwelche Beschwerden kommen und die Gemeinderäte haben dann immer nichts Besseres zu tun, als das Jugendhaus schließen zu wollen. Gut, und dann habe ich gesagt, okay, dann haben wir schon das erste Thema. Ich habe noch so eine kleine Gruppe gehabt, waren mehr Mädels. Ja, das ist bei mir immer so, also auch später meine anderen Projekte. Okay, und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt über das Jugendhaus, haben dann aber auch Gemeinderäte, Leute, Passanten und den Bürgermeister interviewt. Und
das heißt, du warst da quasi auch schon politisch aktiv?
Ja, das war durchaus politisch. Also wir haben jetzt da eine Doku gemacht. Die war gar nicht geschönt, also die hat die Probleme schon auch benannt, dass es halt auch manchmal dreckig ist und halt manchmal auch dazugegangen ist und so. Aber auf der anderen Seite haben wir auch versucht darzustellen, die positiven Aspekte. Gut, und dann, das muss ich dem Bürgermeister heute noch hoch anrechnen, da war die besagte Gemeinderatssitzung, wo es darum geht, uns den Laden zuzumachen. Und dann hat er uns erlaubt, den Film zu zeigen. In der Gemeinderatssitzung.
Super.
Ja. Und vor dem Film ging es darum, uns den Laden zuzumachen. Und nach dem Film ging es darum, wie viel Geld wir kriegen.
Super.
Also da bin ich heute noch stolz drauf.
Das kann es aber auch sein.
Das war Basisarbeit. Ja,
Wahnsinn.
Und dann...
gibt es den Film zufälligerweise?
Ja, da gibt es die... Ich habe im Jugendtreff 3 Filme gedreht. Die gibt es alle noch. Und dann kam so ein Kurzfilm, der hieß Das Plakat, da ging es um Selbstzensur, war so 3 Minuten, so Stummfilmmanier. Und dann kam eigentlich ein Film, der so wirklich...
Jetzt kommt der Western, oder?
Ja, jetzt kommt der rauchende Felgen.
Genau.
Das war eigentlich in der Zeit, das war schon Übergang zur Referendarzeit. Die Idee kam so, da bin ich mal Weingarten da bei Ravensburg im Seminar gewesen, zurückgefahren. Und endlos hinter so einem Öltransporter hergefahren. Und nachher dachte ich, jetzt, wie wäre denn das, wenn man den jetzt überfallen würde und mit Motorrad und so weiter. Und so ist dann der rauchende Felgen entstanden. Aus der Not raus, man hat ja keine Motorräder, man hat keine Pferde, also Fahrräder. Ja? Und da ich ja immer einen Hang zum Weiblichen habe, auch deswegen meine langen Haare, das hat auch damit was zu tun, habe ich natürlich Heldinnen gehabt, ja, oder keine Helden.
Okay, da warst du deiner Zeit ja auch.
Ja, drei Mädels.
Und noch vor hier.
Fahrrad und der Öltransport, der war getarnt, das war so ein Traktor mit Jauchefass. Also es war einfach aus der Not rausgeboren und das haben wir auf der Alp gedreht und das Ding war so eine halbe Stunde lang.
Eine halbe Stunde lang?
Ja,
das war ja
war richtig Arbeit. War richtig Arbeit. und mit Synchronton und vertont und alles.
Wo hast denn du geschnitten?
Ja, also auch Film und Band musste man da, also das,
ja,
war
ja, klar,
so, das Tonband, das, ja, war dann ein war auch gelöchert, das Tonband, ein Loch, ein Bild.
Ja, genau.
Mit Klappe und allem, dem Ganzen, das war eigentlich ein Riesenaufwand, und die Musik synchron zu kriegen und alles, das war schon viel Arbeit, aber die ganzen Sachen, die waren doch insgesamt sehr erfolgreich, also beispielsweise dieser Jugendtreff-Film, also diese Doku, die kam mal in Südwest 3, also da gab es eine Sendung Filmwerkstatt. Ich wusste es gar nicht, irgendein Kumpel von den Filmamateuren hat gesagt, da gibt es was, schick's rein. Und dann haben die gesagt, also hinterher hat mir einer, der in der Jury saß, gesagt, also bei meinem Film, da waren sich einig, wenn einer da in die Sendung muss, dann wir. Also weil das auch erstens formal gut war und dann eben, weil es politische Basisarbeit war. Also, ja, also es war. Und mit dem Film waren wir dann auch fester Jungenfilmer in Werl, und der Film lief noch auf dem NDR und weiß der Fuchs wo. Und mit dem Rauchende Felgen, da waren wir auch ganz erfolgreich. Einmal lief er an der Internationalen Filmwoche in Mannheim am Baden-Württemberg-Tag im Cinema Quadrat. Im anderen Kinosaal war noch Fassbinder, hat seinen Film vorgestellt. Und ich kann mich noch erinnern, kam einer von der Rhein-Neckar-Zeitung und hat gesagt hinterher, er hätte vom Text der überhaupt nichts verstanden, aber der Film sei klasse gewesen. Also der war ja auf Schwäbisch gedreht. So,
das ist so, gut, so, ja, wenn ein Film ohne
Scheiß
Ton funktioniert.
Scheißglumpter, hat er da gesehen und so in sie rumgeflucht. Du halt aber was.
Und in Farbe auch, oder?
Ja, klar. Und der war auch dann im Verleih. Da gab es so
einen... Der hat den Verleih sogar?
Ja, da gab es einen alternativen Verleih. Gegenlicht hieß der.
Okay.
Die hatten einen Sitz in Berlin gehabt und die haben da ein Paket geschnürt, das hieß Verlorene Unschuld, Jugend in Stadt und Land, und da war unsere Rauchenden Felgen drin und dann eben noch ein Film, den Sozialarbeiter mit Punks in Berlin gedreht hat. Also stärker kann man sich den Kontrast eigentlich kaum vorstellen. Gell?
So eine Kurzfilmrolle war das dann?
Ja, das war so, haben sie in kommunalen Kinos oder in Jugendhäusern und so haben wir das Zeugs gezeigt. Der Film, der wird immer noch gezeigt. Ich habe den irgendwann mal auf Digitalvideo umspielen lassen, und die Leute, die es wollen haben, die haben halt gesagt, wer den Film will, der zahlt mir halt von den Überspielkosten was. Und ja, neulich ist der auch wieder gezeigt worden im Spatzennest von den Gen. Leuten da, wie heißen sie? Ja,
Gott, weiß ich nicht.
Die auch, ja, die letzte, die waren doch da auch bei unserem Typ.
Genfrei.
Ja. Ja, ah, okay. Die haben da so ein Fest gemacht und da haben sie auch die Rauchenden Felgen mal wieder gezeigt. Ja.
Cool.
Und wenn man die mal zeigt, da kommen die Leute also immer noch. Ja, ich denke, jetzt ist wieder Zeit für Musik, und da habe ich jetzt Alan Parson mitgebracht, weil den Film, das ist jetzt auf der Eins, die Musik, die ich da mitgebracht habe, die habe ich für eine Szene genommen, die ich optisch sehr liebe. Da fährt dieser getarnte Öltransport, also Traktor mit Jauchefass, von Lautern dieses kleine Sträßchen nach Bermaringen hoch zwischen Laub, also im Sommer, und ganz toll. Und da kommt jetzt von Alan Parson Voyager.
Das Alan Parsons Project, das Rudi für einen Soundtrack einer seiner ersten Filme hergenommen hat. Ein Halbstünder, der hieß Rauchende Felgen.
Genau.
Ihr seid bei der Plattform bei FreeFM. Zu Gast ist Rudi Arnold, der Mann mit den Flügeln. Da sind wir ja noch gar nicht hingekommen. Das dauert auch noch eine Weile.
Wir könnten noch
eine komplette Stunde füllen, glaube ich.
Ja.
Wir müssen jetzt leider ein bisschen Gas geben.
Ja, jetzt geht man mal ein bisschen Gas. Also ich werde jetzt mal Schnelldurchlauf machen. Nach der Filmerei ging es ein bisschen nahtlos in die Videoarbeit über. Das hat mit der Volkshochschule angefangen. Da war zum Beispiel, weiß ich, wer ihn kennt, Volker Schumacher, Ute Fürstberger, so ein paar Leute waren da dabei. Daraus ist dann die Medienoperative entstanden.
Ach, die gibt es heute noch.
Ja, ne? Ja, mache jetzt zwar nicht mehr mit aus Zeitgründen. Und es hat aber auch was mit FreeFM dann später zu tun gehabt. Und eine unserer ersten Aktionen, das war dann 1983, das war diese ganzen Friedensbewegungsgeschichten, NATO-Doppelbeschluss, Menschenkette, Ulm-Stuttgart oder Neu-Ulm-Stuttgart. Und da haben wir auch eine Dokumentation gemacht, das war ja damals im Herbst. Und im Frühjahr war aber auch wieder so eine politische Aktion, da war Blockade, das war Karfreitag vor den Wileys, da waren eben noch die Raketen da drin. Und da war von der Ulmer Szene wieder mal niemand, ja, die war immer typisch wieder. Und wir waren aber vor Ort mit der Medienoperative und haben da draußen gefilmt und haben dann zum Beispiel auch mitgekriegt, wie die Polizei mit Wasserwerfer und so Demonstrantin aus München, die hießen Blaue Ameisen, die sind eines gebissen worden und so weiter. Wir haben das gefilmt. Und dann haben wir das abends beim Volker, der hat da in der Nähe vom Café Oma gewohnt, das zusammengeschnitten, Schnitt bei Video hieß damals Überspielen. Von einem Rekorder auf den anderen. Genau, Qualität war dann eigentlich immer, ist immer mieser geworden.
Ja.
Aber wir haben dann diese Ereignisse zusammengeschnitten und sind dann mit dem tragbaren Fernseher vom Volker ins Oma rüber und haben das gezeigt.
Ja, Wahnsinn.
Und am nächsten Tag war die Ulmer Szene auch da. Da haben sie dann den Arsch hochgekriegt. Also auch wieder so ähnlich wie beim Jugendtreff. Man sieht also, Medienarbeit kann durchaus politisch was bewirken.
Absolut.
So, ja, in der Zeit kommt dann auch, ja, da habe ich dann irgendwann 84 aber die Christa kennengelernt, 85 geheiratet, 86 die Ulrike ist da geboren worden. Und es war dann eine Zeit, da habe ich dann also nicht mehr so viel mit Medienoperative und sowas gemacht.
Ja, da warst du auch plötzlich Familienvater.
Ja, da hat man andere.
Da ist der Rudi Papa geworden.
Da ist der Rudi Papa und Papa geworden. Und da hat man andere Schwerpunkte, aber so ein bisschen habe ich dann schon auch noch Videoarbeit gemacht, auch gelegentlich bei Schulprojekten. Also wenn Projektwoche war, da mit den Schülern so ein Witzvideo gedreht, das elektrische Feld, also so ein Chaosvideo. Was heißt Chaos? Da ging es halt um Unterricht, der eigentlich stattfinden sollte, aber nicht stattfindet, weil dauernd irgendeiner stört. Also vollkommen absurde Sache. Und dann komme ich jetzt fast nahtlos zu FreeFM. Das hat mit der Medienoperative.
Also wir sind jetzt quasi mal kurz durch die 80er Richtung 90er
gerutscht. Ja, ne? Jetzt sind wir da, die Ulrike ist größer geworden.
Rudi ist Lehrer geworden, hat geheiratet,
ja,
hat eine Tochter zur Welt. Du hast sie nicht zur Welt gebracht, sondern deine Frau natürlich.
Ja, aber ich habe sie gebadet. Gleich das erste Bad, das Ulrike genommen hat, der Papa gemacht, der hat das Blut abgewaschen.
Ich bin ja auch Vater geworden irgendwo zwischendurch. Wir haben ihn gar nicht gewaschen. Wir haben gesagt, das geht von selber weg. Der
ja,
kommt
das
jetzt erstmal.
Ja, das haben wir jetzt nicht gemacht, aber so. Ja gut, jedenfalls, was hat jetzt die Medienoperative mit FreeFM zu tun? War so, ich habe damals den Volker Dutzmann, der hat hier auch bei FreeFM am Anfang mitgemacht, mal anrufen wollen. Da war seine Freundin dran und sagte, ja, der Volker ist nicht da, der ist in der VH. Und da macht die Landesanstalt für Kommunikation eine Infoveranstaltung zum Thema freies Radio. Und dachte ich,
da waren alle Sender auf.
Da haben natürlich sofort die Glocken geklingelt und das war natürlich vollkommen klar. Ich bin sofort Jacke an.
Du hast nicht mal Tschüss gesagt, oder?
Auflegen, ja, doch, weg. Das ist schon so unfreundlich. Aber ich war dann blitzschnell in der VH und habe also noch rechtzeitig alles mitgekriegt und.
Wann war das ungefähr?
Das war 94 dann. Das war so im Januar, Februar, also Anfang 94 war es. Und ich habe mich dann mit dem Volker unterhalten und da waren eben zwei Initiativen am Start. Das war FreeFM und das war Canale Grande. Das sind die Jungs da aus Neuem gewesen. Dann haben wir gesagt, okay, wir schauen uns das an und entscheiden dann, wo die Medienoperative oder wo wir mitmachen. Ich habe mir das bei FreeFM angeguckt. Ich war dann beim ersten Treffen im Roxy, also das erste, FreeFM ist ja in so einer WG entstanden, die ursprüngliche Idee, aber wo dann, sage ich jetzt mal, der Kreis etwas höher war, wo es dann öffentlich irgendwo war, wo man gesehen hat, okay, es gibt FreeFM und jetzt alle, die Interesse haben, die treffen sich jetzt im Roxy. Also das erste Treffen im Roxy war ich schon dabei.
Und in der VH ja auch. Da habe ich irgendwann war kein Platz mehr in der VH und deswegen seid ihr dann ins Roxy rüber, ne?
Ja, irgendwie sowas. Also genau weiß ich es jetzt auch nicht mehr jedenfalls. Und der Volker, der war dann, hat sich bei Canale Grande umgeschaut und was der dann erzählt hat, da war ganz klar, also Medienoperative oder Volker und wir machen bei FreeFM mit, Canale Grande kommt da für uns nicht in die Tüte. Ja, und so bin ich dann zum Radio gekommen. Und,
oder wieder zum Radio.
Oder wieder zum Radio, habe dann am Anfang so ein bisschen meine tragbares Tonbandgerät, hat immer noch funktioniert, da habe ich so ein paar Sachen schon aufgenommen. Und eigentlich wollte ich nicht immer der Technikhansel sein. Das war ich sehr häufig in der Schule und auch sonst wo. Aber es ist dann doch in der Zeit irgendwie wieder an mir hängen geblieben.
Ja, also du warst wahrscheinlich der Einzige, der es einfach konnte, oder?
Ja, und ich habe dann damals dafür gesorgt, dass FreeFM im Vergleich zu den anderen nicht kommerziellen Radios also doch eine professionelle Ausstattung hatte. Es hat zwar einen Haufen Geld gekostet, irgendwie hat man es finanziell hingekriegt.
Das ist die Geschichte mit dem dicken Mischpult, was plötzlich da war.
Ja, da hat man bei RTL war man dann, da war ja Neulizenzierung und RTL hat da so ein kleines Lokalstudio in Reutlingen aufgelöst. Also ich habe mich da halt umgehört, neu konnte man nichts kaufen. Und dann bin ich mit meiner Frau und Ulrike, ich weiß nicht, wer noch dabei war, sind wir dann nach Reutlingen gefahren. Weiß jetzt Sabine, glaube ich, auch keine Ahnung mehr, da gibt es noch irgendwelche Fotos, muss ich mal gucken. Da steht Ulrike irgendwie an so einer großen Tonbandmaschine.
Ey, die musst du auskramen fürs
20-Jährige. Ja, das sind irgendwie, gibt es noch Fotos. Und dann waren wir da in Reutlingen und als die Finanzierung dann klar war, dann haben wir gesagt, okay, wir kaufen jetzt das alte RTL-Studio. So alt war das gar nicht, das war ja noch voll, man hatte noch einige Zeit.
Also ja, die haben halt umgebaut auf irgendwas anderes, ne?
Ja, nee, die haben da aufgehört. Das hat sich nicht mehr gelohnt in Reutlingen. Okay. Das war so nur Lokalfunk und die hatten da andere Sachen vor. Und von denen haben wir dann einiges eingekauft und wir haben da eine ganz professionelle Ausrüstung dann.
Ja. Das war eben in der Platzgasse da drüben.
Das war 12, zuerst, ne? In der Platzgasse, ja. Und da ist dann auch die Mikrowelle entstanden, also die Tina Vasilio Enz, die da auch dabei war, die war damals noch so ein bisschen bei, oder was heißt, die war bei Radio 7, hat aber hier noch mit den Kindern was gemacht und meine Tochter und ihre Freundin, da war Free FM noch gar nicht auf Sendung, da waren wir in der Vorproduktion und haben schon ein bisschen rumgespielt und,
ach,
und Uli und
das heißt,
und,
Mikrowelle und, ist eine der ersten Sendungen.
Ja, ja, und meine Tochter und die Nina mit der Tina und ich war dann auch dabei. Wir haben da so die erste so kleine Mini-Kindersendung noch mal gemacht. Cool. Das war so ist die Mikrowelle entstanden.
Die es heute immer noch gibt.
Die gibt es immer noch. Und ja, ganz am Anfang, als Free FM dann auf Sendung war, habe ich also verschiedene Fernsehsender angeschrieben, dass wir so eine tolle Kinderredaktion hatten. Und Logo, diese Kindernachrichten vom ZDF, die sind dann tatsächlich gekommen und haben so einen netten kleinen Beitrag. Bericht gedreht.
Der steht auf unserer Seite, den kann man sich sogar anschauen im Internet. Ja, ja. Mittlerweile kann man sowas ja alles im Internet angucken.
Da wird das Mischpult, da wird über der Regler hochgezogen und dann macht seine Tonbandmaschine klack. Die war auch Faderstart, die Tonbandmaschine, man hat klack und dann läuft das Band ab und ja, war also eine tolle Sache, diese ganze frühe Free FM-Zeit. Oh, der Paolo, der guckt schon wieder auf die Uhr, gell?
Ja, weil ich möchte ja noch gerne, wir sind ja, also du bist quasi, jetzt sind wir bei Free FM in den 90ern angekommen. Du bist seit 20 Jahren hier beim Radio dabei, hast sogar schon einen Medienpreis gewonnen für eine Experimentalsendung.
Ja, Nein, es war ein Feature über Ekstase mit meiner Frau zusammen.
Okay, gut. Dafür hast du auf jeden Fall einen Preis auch gewonnen.
Ja.
Und jetzt haben wir ja leider auch nur noch 10 Minuten Zeit, um auch darüber zu reden, wie wir ganz am Anfang angefangen haben. Wer ist denn der Mann mit den Flügeln?
Ja, eine Sache möchte ich aber trotzdem noch kurz erwähnen.
Ja, bitte.
Und zwar im Zusammenhang mit dem Radio und Schule. Ich habe damals in der Schule, als Free FM angefangen hat,
Internetradio, bevor überhaupt jemand daran gedacht hat, dass das geht.
Ja, genau, da habe ich Internet in der Schule gemacht und dann kam Schulen ans Netz von der Telekom und Wissenschaftsministerium und gesagt, man soll Projektvorschläge machen. Und dann dachte ich, na gut, ich mache Radio, ich mache Internet, warum mache ich nicht beides? Habe da recherchiert und habe dann einen Projektantrag gestellt und wenn ich nicht selber auf der untersten Entscheidungsebene gesessen wäre, dann wäre es rausgefallen, weil es die nicht geblickt haben. Hinterher ist es ja, sie war noch der sich sein Projekt selbst an Land gezogen hat und hat gesagt, na, der Adenauer hat sich auch selber gewählt. Also was soll's, ich meine, Quatsch, auf den Ebenen drüber ist alles durchgewunken worden und es gab 4 Schulen in der Bundesrepublik, die Vollförderung gekriegt haben und sich an der Fachtagung Schulen ans Netz an der ersten präsentieren durfte und da war ich auch dabei. Also das zum Thema ja, selber gewählt, war klar.
Und du warst der erste Mensch, der an Schulen Internetradio
ja,
macht.
Ja, genau. Und das,
wo sind wir jetzt? 95, 97?
Das war 96.
96.
Und später ist da noch ein EU-Projekt draus geworden, wo die, da war dann auch die Sabine und der Rainer dabei. Sabine war mal mit in Budapest und der Rainer mit in Akerka in der Türkei. War auch ganz schöne Erlebnisse, was wir da zusammen auf internationaler Ebene gemacht haben. Ja gut, jetzt kommen wir aber zu den Flügeln. Auch das hat ein bisschen was mit dem Radio zu tun. Und zwar habe ich in der Schule diese Mangas entdeckt, diese japanischen Comics. Schülerinnen haben da so Zeichnungen gemacht und haben mich gefragt, was das ist, also das Manga. Habe mir dann irgendwann mal so ein Manga gekauft. Wir haben regelmäßig in Stuttgart gewesen, lange Zeit. Und fand es dann so spannend, dass ich fast vergessen hätte, in Stuttgart auszusteigen. Und
also
dann,
hast du im Zug immer Mangas gelesen?
Ja, am Anfang so bin ich draufgekommen.
Was ist dein Lieblingsmanga?
Das ist jetzt schwierig zu sagen. Also das war eigentlich immer noch Fushigi Yugi. Zu dem kann ich vielleicht nachher noch was kurz sagen, weil der auch was mit den Flügeln zu tun hat. Ja, und dann dachte ich, naja gut, bist bei FreeFM, machst auch mal eine Reportage über Mangas. Also erzählst du ein bisschen, was sind Mangas, wie ist die Szene? Und dann habe ich mich informiert und haben die Leute gesagt, ja gut, Mitte September ist immer die Konichi. Das ist das größte Treffen in Deutschland, das ist in Kassel. Das war 2005, sind wir jetzt. So, also jetzt geht's.
Zack, bumm, 10 Jahre.
Ja, zack, jetzt geht es ruckzuck. Und ja, Karten gab es keine mehr, aber dann lässt man sich halt akkreditieren, ist ja kein Problem. Da bin ich mit dem Reportagegerät hochgeeiert und wow, schön brav, Reinsgrößen, Verlage, alles mögliche interviewt. Und da habe ich zum ersten Mal diese Verkleideten gesehen und dachte, wow, das sind ja so wahnsinnig schöne Kostüme, was ist das? Dann habe ich mir erzählen lassen, okay, das Ganze nennt sich Cosplay, Costume Play, das sind Leute, die sich in selbstgemachten Kostümen als Charaktere aus diesen Mangas, Animes, das sind ja dann diese Trickfilme oder Videospielen, dann verkleiden. Und ja, 80% weiblich, Durchschnittsalter Anfang 20. Aber am ersten Abend im Hotel hat Rudi beschlossen, da war er schon über 50, es ist mir scheißegal, ich finde das toll, ich mach das jetzt. Ja. Und so bin ich dann zum Cosplay gekommen und 2006 war dann mein erster Auftritt im selbstgemachten Kostüm. Das war auf der Leipziger Buchmesse als AGH aus Basara. Sagt jetzt nichts,
muss ich
jetzt
auch nicht. Hatte der auch schon Flügel?
Nein, die Flügel, die kamen ein bisschen später. Und die Flügel, die haben jetzt was mit diesem Fushigi Yugi zu tun.
Das heißt, ja, noch mal kurz auf, es geht ja jetzt alles sehr schnell.
Ja, das heißt, muss auch schnell, wir haben keine Zeit mehr.
Wir haben noch 7,5 Minuten.
Ja, da gibt es noch so
das viel heißt, zu erzählen. Das heißt, du machst dir selber Pläne, schneiderst, baust, du tust es erst auf Karton und dann auf Leder. Und also du machst dir wirklich, du baust dir, schneiderst und klebst dir deine eigenen Sci-Fi-Manga-Anzüge und läufst dann auch noch damit rum. Und hast auch da Preise gewonnen, stimmt's?
Genau. Jetzt will ich aber zu den Flügeln kommen, weil das jetzt alles erklärt, weil ja, das ist das mit den Flügeln, das ist das, was du ja jetzt so verkürzt gesagt hast. Also dieser Manga Fushigi Yugi, der hat mich fasziniert, aber im Wesentlichen waren das halt alle so jugendliche Helden, immer jung und schön und so weiter und so fort. Eigentlich nichts für so einen Herrn, der schon die 50 etwas überschritten hat, auch wenn ich erst wie 49 ausgesehen habe. und dann hat ein Freund, der Dominik, der hat hier übrigens auch mal Praktikum gemacht, der hat er gesagt, mach doch den Susaku, das ist der Gott von denen, der passt zu dir. Okay, habe ich mir den Manga rausgesucht und den Susaku angeguckt und das war so ein geflügelter Gott. Der Susaku heißt auch Roter Vogel des Südens. Und da dachte ich, wow, der Dominik hat recht, der passt zu mir. Und ja, Gott, das ist doch eine Rolle, die zu mir passt. hat er irgendwie recht. Und dann wollte ich einfach der beste Susaku werden, den die Cosplay-Welt je gesehen hat. Das wollte ich einfach. Ja, weil ich den toll fand und auch, ja. Und dann habe ich mir eben Bilder angeguckt, wie haben die ausgesehen. Ja, manche, der Susaku eigentlich ein erotischer Gott. Und wenn dann einer im Kostüm hat, wo dann der Gürtel am Arsch hängt, dann sieht das nicht so toll aus, sage ich jetzt mal. Und irgendein Mädel hat dann den Susaku insgesamt ganz gut hingekriegt. Aber die Flügel, das hat so eBay-mäßig wie Suppenhuhn ausgesehen. Also das war es auch nicht. Und dann habe ich gedacht, naja, ich muss die Flügel so machen, wie sie jetzt sein müssen. Und aus dem Manga eine Overhead-Folie gemacht, an die Wand projiziert, Packpapier aufgehängt und der Kollege hat mir geholfen. Und zwar, wenn man sowas nimmt, dann nimmt man nicht den ganzen Körper, weil die Manga-Figuren haben zu lange Beine, sondern von Bauchnabel zur Augenlinie. Und als zweite Referenz kann man, Augenabstand sind 7 Zentimeter, kann man auch als Referenz nehmen. Und dann habe ich das so projiziert und dann abgezeichnet. Und dann sind diese riesigen Flügel rausgekommen. Irgendwelche Leute haben immer gemeint, das wäre übertrieben und die Größen waren, nee, die sind so.
Ja, und selbst wenn, ist doch in Ordnung.
Nein, ja, aber das war so. Und die sind so und so rot. Und das war dann mein erstes Großgeflügel, sage ich jetzt mal. Und das war im Nachhinein auch das, sagen wir mal, insgesamt meisten Furore gemacht hat. Ich denke, das lag sicher auch an der roten Farbe. Also das ist einfach ein Signal.
Und an den Riesenflügeln.
Ja gut, aber ich habe schwarze, weiße, ich habe einen Sechsflügler und alles Mögliche. Aber ich denke, ein Stück weit liegt es auch an dem Roten. Jedenfalls zu dem Kostüm ist Folgendes zu sagen. Das war einerseits in einem Buch, Character Thieves von Oliver Sieber, drin. Ganz tolles Fotobuch, also wenn man es noch kriegt, sehr empfehlenswert. Und mit diesem Susaku habe ich dann auch, das war dann 2007, am 7.7., 07, habe ich in Paris auf der Japan-Expo bestes männliches Kostüm gemacht, den Japan-Expo-Award für diesen Dings gewonnen. Da war ein Laufsteg, da waren 7000 Leute in der Halle drin, Laufsteg, und war super. Das war so ein Wahnsinn. Und ich bin fotografiert worden wie blöd und so weiter und so fort.
Und da landete Rudi in Paris.
Ja. Und so bin Wahnsinn. Ich zu diesen ganzen Kostümgeschichten gekommen. Also wie gesagt, Nähen, Basteln, alles mache ich selber. Und im Zusammenhang mit diesem Buch von Oliver Sieber und diesem Roten Vogel ist noch eines zu sagen. Und zwar 2011 hat die Bundeskunsthalle in Bonn eine Ausstellung gemacht. Anime, High Art and Pop Culture Anime, das sind diese Trickfilme. Und weil der ganze Fanbereich natürlich auch irgendwo dazugehört, haben die den Oliver Sieber seine Fotos ausgestellt. Und da hat die Kuratorin den Roten Vogel gesehen auf Fotos. Sagt sie, das ist doch der Wahnsinn. Ja, können wir das Kostüm nicht haben? Und so ist das dann gekommen. Ich muss jetzt da ein bisschen abkürzen, also lange Rede, kurzer Sinn. Jedenfalls ist dieser Rote Vogel in vollem Ornat auf einer Schaufensterpuppe mit meiner Figur dann so ein halbes Jahr in der Bundeskunsthalle, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dieses Wort. Oder offiziell heißt es Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland. Da stand mein Roter Vogel.
Wahnsinn.
Und war dann in vielen Zeitungen drin und jeder war also... Ist einfach eine tolle Sache.
Wir haben vorher in der Musikpause schon darüber gesprochen, dass wir dazu im Prinzip einen zweiten Teil machen sollten. Genau. Wir könnten ja aber, anstatt einen zweiten Teil zu deiner Lebensgeschichte zu machen, die wir jetzt im Prinzip schon grob umrissen haben, wir sind ja jetzt in der Gegenwart angekommen, könnten wir doch demnächst mal einfach eine nur über Anime, Cosplay und deine Kostüme machen. Was hältst du davon?
Das können wir machen. Jetzt muss ich natürlich schauen, was haben wir denn überhaupt noch an Musik?
Hier, wir haben die eingelegt. Wir haben En Vogue mit Free Your Mind.
Das genau, passt ja das auch. Wollte
befreit
ich, das
euer
genau,
Hirn. Mind heißt, befreit euren Geist.
Ja, befreit euren Geist. Und das war eigentlich so eine Musik, die habe ich einerseits beim Cosplay eingesetzt.
Jetzt können wir wieder langsam.
Ja,
das ist jetzt die Abmoderation,
Rudi. Ja, das ist die Abmoderation. Wir wollen ja noch ein Stück weit das spielen. Das fällt auch in die Zeit, die Anfangszeit von FreeFM. Und das war einer meiner Lieblingsstücke, Free Your Mind von En Vogue.
Wir haben ja Free Your Mind auch auf unserem Aufkleber draufstehen.
Ja, genau.
Befreit euren Geist, hört FreeFM.
Auf welchem ist es jetzt, auf der 2?
Das war die Plattform mit Paolo Percocco und zu Gast war der Rudi Arnold. Wir haben über dein Leben gesprochen, haben dein Nähkästchen aufgemacht, schließen es jetzt wieder und machen demnächst nochmal eins ganz extra auf, wo wir nur über Cosplay sprechen. Danke fürs Zuhören da draußen. Bis zum nächsten Mal. Halt, stopp! Die berühmte Rudi-Frage, die du immer stellst. Gibt es noch irgendwas, was du zum Schluss sagen möchtest, Rudi?
Ja, erstens mal vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ihr merkt, ich könnte da noch stundenlang erzählen. Und danke für den Vorschlag. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn wir über das Cosplay was machen. Ciao! Want a song about it? Like to hear it? Here you go! Free your mind!